herzlich willkommen bei Murats Movie Podcast Show, ein Podcast über die besten Filme der Filmgeschichte. Murat ist selber Filmemacher und Schauspieler und schaut auch Filme mit einem anderen Auge als Kritiker, die Filme nur als Zuschauer erfahren. Jede Woche bringe ich dir Filme, die du gesehen haben musst, mit Analysen und Background-Wissen zu Klassikern. Außerdem zeige ich dir versteckte Filmjuwelen, die leider zu wenige Menschen kennen. On top werde ich immer wieder Gäste haben, die die Show bereichern werden, um euch die bestmögliche Unterhaltung zu geben. So, without any further ado, roll sound, camera and action! Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Murats Movie Podcast. Heute über einen meiner weiteren absoluten Lieblingsfilme, und zwar den Film RoboCop aus dem Jahre 1987, inszeniert von dem Holländer Paul Verhoeven, ein Meisterregisseur, den wir noch öfters in dieser Podcast-Reihe besprechen werden, weil er wirklich viele, viele tolle Filme gemacht hat. Und RoboCop, was kann man über den Film sagen? Einer der besten Filme aller Zeiten für mich, einer der besten Actionfilme aller Zeiten, einer der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten und der Start für die internationale Karriere von Paul Verhoeven, der davor vor allem in Holland Filme gemacht hat, da auch großartige Filme gemacht hat, Oscar-nominierte Filme gemacht hat, zu einer Zeit, als Oscar-Nominierungen noch wirklich was bedeutet haben. Und heute sprechen wir über diesen großartigen Film, RoboCop. Damals herausgebracht vom berühmten Studio Orion Pictures, Orion, die wir schon öfters mal erwähnt hatten, im Bezug zum Beispiel unter anderem das Studio, das Terminator herausgebracht hat, unter anderem das Studio, was das Schweigen der Lämmer herausgebracht hat, aber dann pleite gegangen ist, Anfang der 90er, direkt im Anschluss nach das Schweigen der Lämmer, einige tolle Sachen gemacht hat. Und hier haben sie eben ein weiteres Meisterwerk rausgebracht und das Talent danach nicht halten können, weil auch der, so wie Carolco, also Paul Verhoeven dann mit Carolco seine nächsten Filme gemacht hat. Darüber reden wir dann aber auch noch weiter. RoboCop mit Peter Weller in der Hauptrolle, Nancy Allen, geschrieben von Edward Neumeier und Michael Miner, der Autor Edward Neumeier, der später noch Starship Troopers zusammen mit Paul Verhoeven machen sollte, hat hier sein allererstes Drehbuch gemacht und Michael Miner, und wirklich ein Klassiker des Actionfilms, des Sci-Fi-Films gemacht, der wirklich so fest verankert ist im kollektiven Unterbewusstsein der Menschen, dass man ihn mittlerweile überall sieht, immer wieder in popkulturellen Referenzen etc. und so weiter und so fort. Aber worum geht's in RoboCop? RoboCop, erstmal von der Geschichte her, spielt in der nahen Zukunft in einem dystopischen Detroit, Motor City Detroit, die Stadt, aus der General Motors kam und die Stadt, die berühmt dafür war, Autos herzustellen. Mittlerweile, weil, falls sich das nicht geändert hat, eine sterbende Stadt ist, wo die Leute wegziehen, tote, leere Gebäude dastehen, weil es eben nicht mehr so viel gibt, so viel Industrie. Die Zukunft ist düster und grau. Es gibt viel Armut, viel Verbrechen, viel Kriminalität und die Polizei ist vollkommen überfordert von den ausufernden Gewalttätigkeiten. Und es ist eine Firma namens OCP, Omni Consumer Products, die viele Bereiche, die von der Politik übernommen worden sind, also wie Krankenhäuser, Gefängnisse und jetzt eben auch Militär und Polizei privatisiert werden, so als Reflexion zu den Reaganomics, die in den 80ern in Amerika absolut im Trend waren, beziehungsweise sehr, sehr stark waren. Und da gibt es einen jungen Polizisten, einen jungen Familienvater, nämlich Murphy, gespielt von Peter Weller, der zusammen mit Nancy Allen in diesem neuen Detroiter Police Department versucht, die Recht und die Ordnung aufrechtzuerhalten. Und bei einem seiner ersten Einsätze gleich getötet wird von dem Verbrecher, dem größten Verbrecher der Stadt, dem größten Kriminellen der Stadt, nämlich Clarence Boddicker, gespielt von dem wundervollen Kurtwood Smith, den man später kennt als liebevollen Papa aus That 70s Show, wo er dann sehr, sehr lang gespielt hat. Aber da in dieser Rolle, das ist wirklich unglaublich, wie er die spielt, da ist er ziemlich berühmt geworden. Und Murphy wird dann im Zuge seines Versuches, diese Verbrecher zu stoppen, ermordet, und zwar in der grausamsten, bestialischsten Weise, wo ihm wirklich Gliedmaßen abgeschossen werden und. Und dann gibt es ein neues Programm eben, weil die Polizeikräfte zu stärken, wo dann eben Polizeioffiziere, die während dem Dienst sterben, sozusagen eigentlich dann genommen werden und dann nochmal reanimiert werden und dann mit Roboter, also wie so ein Cyborg gemacht werden, wo sie robotermäßig enhanced werden mit einem neuen Körper und Teil Mensch, Teil Maschine. Und dann super, super Kräfte entwickeln. Und dazu wird er dann gemacht. Und dieser ganze Film zeigt diese tragische Geschichte von diesem Murphy-Charakter, der diesen Robocop, der dann zu Robocop wird und dann wieder zurück zu Murphy wird am Ende. Unglaublich gut. Der Film ist nur 90 Minuten lang, super tight. Es gibt wirklich keine einzige überflüssige Szene in diesem ganzen Film. Der zieht einmal durch. Du kannst immer wieder einschalten. Ich habe ihn bestimmt schon, keine Ahnung, wie oft ich ihn sehe, immer wieder und immer wieder, und ich werde ihn immer wieder anschauen. Der Film hat so eine, ist so eine Aura um sich und eine Mystery. Du weißt nicht, was es ist, aber es ist alles zusammen, was den Film so gut macht, dass man sich den immer wieder anschaut. Auf jeden Fall kommt er dann zurück als Robocop, findet seinen Mörder, den Clarence Boddicker, und findet dann heraus, dass Clarence Boddicker eben für Dick Jones arbeitet, den Vizepräsidenten, den zweiten in Command von OCP, Omni Consumer Products, der Firma, die sozusagen diese ganzen auch, also die sowohl die Polizei, sich um die Polizei kümmern und die Polizeioffiziere unter deren Verwaltung sozusagen sind, aber auch mit den größten Verbrechern zusammenarbeiten. Das ist ein sehr, sehr interessantes Kommentar zu dem, was in Regierung allgemein damals in Amerika eben so abgeht. Und wir haben das ja nicht zum letzten Mal gesehen oder gehört, dass Politiker in diverse viele komische Dinge verwickelt sind. Und es gibt sehr, sehr viele interessante Aussagen in diesem Film über Amerika, wie sie wahrscheinlich nur ein Einwanderer machen könnte, weil der diesen Blick hat von außen auf Amerika, so wie Michael Curtiz, man sagt, auch mit die besten amerikanischen Filme gemacht hat, obwohl er ein Einwanderer war. Das ist oft so, dass die Einwanderer, die Leute, die von außen kommen, ganz anderen unbefangenen Blick haben, gerade europäische Einwanderer nochmal anders auf die Amerikaner schauen, als die auf sich selber schauen, ja. Und dann kommt es halt zum großen Finale, einem richtigen tollen Action-Showdown, wo Robocop Clarence Boddicker und seine ganze Gang beseitigt, die ihn alle zusammen ermordet haben. Und auf die Szene gehen wir auch noch ein, weil die ist so wichtig. Das hat Paul Verhoeven immer gesagt, der ein großer, großer Fan ist von Jesus, im Sinne von, dass er seine ganze Lebensgeschichte studiert hat, obwohl er immer selber sagt, er ist nicht gläubig. Ja? Also er glaubt nicht an Gott, aber er ist total fasziniert von dieser Figur von Jesus Christus. Und für ihn war dieser Film Robocop immer ein amerikanischer Jesus, wie er gesagt hat. Jemand, der stirbt, wieder aufersteht und dann Recht und Ordnung wieder in die Welt bringt. Und insofern merkt man, dass diese intelligenten Layer da sind, die man gar nicht so sieht, wenn man sich den Film normal anschaut. Denkt man, es ist einfach nur ein guter Actionfilm, sehr gut, ein super Actionfilm. Und dann merkt man auf einmal, wow, das sind ja richtig viele interessante Messages drin, die ich auch sehr viel später entdeckt habe, weil der Film funktioniert auf der ersten Ebene super gut, aber hat auch diese vielen intelligenten Layers, die in allen Verhoeven-Filmen immer da sind. Das werden wir noch weiter besprechen. Das hat er in Total Recall, das hat er in Flesh Plus Blood, das hat er in sehr, sehr vielen Filmen. Genau, und auf jeden Fall, Robocop entdeckt seine wahre Identität irgendwann, nachdem ja seine ganze Erinnerung gelöscht worden ist von OCP, und entdeckt, dass er mal eine Familie hatte, dass er mal ein Mensch war, und das Ganze gibt dem Film dieses Herz, diese Tragik, ja, das, warum der Film auch so gut funktioniert, meiner Meinung nach. Er geht los, beseitigt seine Killer und geht dann eben zum Chef, vom Vizepräsidenten von OCP, der Dick Jones, und kann ihn aber nicht angreifen, weil er eingebaut hat eine kleine Direktive, Directive 4, eine geheime Direktive, dass er eben nicht vorgehen kann gegen Angestellte gegen Senior-Angestellte von OCP. Also interessant, ne? Also was da alles so mit ausgesagt wird, dass natürlich Leute, die so viel Macht haben, natürlich auch immer, ne, wie Verhoeven das auch über Starship Troopers gesagt hat, absolute Macht korrumpiert absolut, ja. Also weil zu viel Macht eben wir Menschen dazu nicht geschaffen sind. Und ja, also es kritisiert sehr viel natürlich auch diesen gesamten Kapitalismus, den amerikanischen 80er-Jahre-Kapitalismus. Genau, da kommen wir auch gleich dazu. Auf jeden Fall feuert ihn dann die Nummer 1 von OCP und dadurch fällt die Direktive 4 weg und Murphy bzw. RoboCop kann Dick Jones töten, beseitigen und stirbt und dann ist der Film zu Ende und die Leute sind happy und vor allem Paul Verhoeven hat das so schön gesagt, der schönste Moment seines Lebens als Filmemacher war, als er den Film angeschaut hat in einem New Yorker Filmtheater und mit einem total blue-color ethnic Audience, meinte er, dass der schönste Moment war, wo der Chef von OCP dann, nachdem der Dick Jones gestorben ist, zu ihm sagt, nice shooting son, what's your name? Guter Schuss, mein Sohn, wie heißt du? Oder wie heißen sie? Und dann sagt er, dreht er sich um und das ganze Publikum schreit, Murphy. Und das war, meinte er, dass das Publikum so involviert war, so mitgegangen ist, ja, Wahnsinn. Und ja, lass uns vielleicht gleich erstmal auf die Entstehung des Films eingehen und wie es zustande gekommen ist. Und dann gehen wir auf den Cast ein und so weiter und so fort und reden ein paar über besondere Sachen, die den Film ausmachen, was da alles zusammengekommen ist. Also dieser Film ist wirklich wahnsinnig, ja, was da alles an guten Leuten zusammengekommen ist, ist wirklich einzigartig. Der Film wurde gepitcht von Edward Neumeier und Michael Miner. Edward Neumeier war einer der beiden Autoren, der hat davor als Executive bei Universal gearbeitet und war so frustriert mit seinem Job, unter anderem als Reader, dass er selber losgegangen ist und versucht hat, selber ein Drehbuch zu schreiben. Und das erste Drehbuch war eben RoboCop, wo er eigentlich die Idee hatte, dass RoboCop nur von Anfang an ein Roboter war. Und er hat dann sich mit Michael Miner zusammengetan, der eine ähnliche Geschichte im Kopf hatte, nämlich über einen Supercop und der bei einem Unfall stirbt und dann zu einem Roboter umgebaut wird. Und dabei haben die dann diese beiden Geschichten zusammengemerged und dann wurde eben RoboCop draus. Und ich sage immer so, der Titel, ich finde den Titel gut, aber damals wurde der Titel als doof abgetan. Und Edward Neumeier mal sagt einen schönen Satz zu dem Titel des Films. Er sagt, a title that tells you what the movie is about is a good title. Deswegen habe ich meine Show auch Mozarts Movie Podcast genannt, weil ich immer an diesen Spruch denken muss. Ein Titel, der dir sagt, worum es geht, ist ein guter Titel. Auch wenn er jetzt nicht so ein typisches Filmzitat ist oder so. Aber ich finde, das sagt halt genau, worum es geht. Und das ist die erste Lektion im Filmmarketing. Denk immer an deinen Zuschauer, an deinen potenziellen Zuhörer, an die Leute, für die du das machst, ja. Klar kannst du dir einen coolen Namen geben und dann als Gimmick, oh, was ist damit gemeint? Ah, das ist so ein Insider und. Aber ich finde, das sind so die drei wichtigsten Dinge. Titel, Plakat und Trailer im Marketing eines Films. Und das haben sie hier super gemacht. Auf jeden Fall haben die sich zusammengetan, ein Drehbuch geschrieben, gingen damit dann zu Orion, weil Orion damals eben Terminator gemacht hat. Und die haben ja gesagt, ja. Und dann wurde das als Low-Budget B-Movie gegreenlightet, damals auch wieder von Mike Medavoy, dem berühmten kreativen Verantwortlichen von Orion Pictures, von dem Studio. Und ja, man hat dann angefangen, nach einem Regisseur zu suchen. John Davidson war der Produzent und jeder Regisseur hat dieses Drehbuch abgelehnt. Jeder Regisseur dachte, was für ein dummer Titel, was für eine dumme Story, das werden wir nicht machen. Und John Davidson war ein großer Fan von Paul Verhoeven. Paul Verhoeven war bis dato nur bekannt von seinen holländischen Film und den Film, den er kurz davor gemacht, den wir auch noch besprechen werden, Flesh plus Blood, also in dem Fall wirklich ein doofer Titel, finde ich, der aber wahrscheinlich der beste Film ist, der jemals gemacht wurde übers Mittelalter, meiner Meinung nach. Ist wahrscheinlich wirklich der beste Film übers Mittelalter. Auch eine absolut unterschätzte Perle, kommen wir gleich dazu. Aber weil er diesen Film, der Paul Verhoeven, diesen Film mit Orion Pictures als Partner gemacht hat, als europäisch-amerikanische Koproduktion, hatte er schon Kontakt zu Orion. Und John Davidson, Barbara Boyle, die die rechte Hand von Mike Medavoy hat dadurch dann eben Paul Verhoeven vorgeschlagen für diesen Stoff, ob er nicht Lust hätte, den zu machen. Und er hat, als er das Drehbuch bekommen hat, sofort weggeschmissen und gesagt, was für ein Müll, so ein Müll drehe ich nicht. Und dann sagt er bis heute auch mal, muss er seiner Frau Martine verdanken, dass sie das Drehbuch aufgepickt hat und gelesen hat und gesagt hat, hier sind wirklich gute Dinge drin, ja, sind viel mehr Dinge drin, als du denkst. Und dem Helden wird relativ am Anfang irgendwie 25 Minuten in den Film hinein die Hand weggeschossen. Und da hat es bei Verhoeven sofort geklickt, weil das hat alles sozusagen mit diesem Jesus Christus Kreuzigung an die Wand nageln, die Hände sozusagen, das waren alles für ihn so, diese Stigmata waren so für ihn sofort, wo seine Alarmglocken losgegangen sind und gesagt, okay, das lese ich dann. Und weil er seiner Frau natürlich vertraut hat, hat das Buch gelesen und gesagt, okay, ich mache das. Und dann hat er versucht, all die Dinge, die er sowieso schon in sich immer hatte, diese Jesus-Geschichte, die wir in Der vierte Mann sehen mit Jérôme Krabbé, sein letzter oder vorletzter europäischer Film. Er konnte keine Filme mehr machen übrigens in Europa, weil die Regierung davor immer sehr rechtskonservativ war in Holland, die hat ihm immer seine Filme bewilligt. Als die Regierung gewechselt hat, Anfang der 80er, in eine linke Regierung, hat die ihn angefangen, nur noch fertig zu machen und nicht mehr zu bewilligen und hat ihm das Leben schwer gemacht und überhaupt Filme zu machen schwer gemacht. Und deswegen war das mit eine der Entscheidungen, warum er nach Amerika ausgewandert ist, um dort dann Filme zu machen, wo sie ihn immer gewollt haben, wo alle gesagt haben, bitte komm doch nach Amerika. Steven Spielberg hatte Soldat von Oranien gesehen und war so umgehauen davon, dass er gesagt hat, du musst hierher kommen, du musst hier drehen, warum drehst du nicht hier? Weil er mit so wenig Mitteln einen so guten Kriegsfilm gemacht hat. Übrigens alle fast mit Rutger Hauer. Er ist eigentlich der Entdecker von Rutger Hauer. Und da gibt es auch eine ganz interessante Geschichte, dass Rutger Hauer, nachdem er ihn so enttäuscht hatte bei den Dreharbeiten zu Flesh Plus Blood, der alle seine großen holländischen Filme mit Rutger Hauer gemacht hat, ihn dann, als er so Starallüren bekommen hat nach Blade Runner, wollte er diese Art von Filmen nicht mehr machen. Er dachte, er wird jetzt nur noch die großen Hollywood-Filme machen und hat seinen Mentor, seinen Entdecker und Förderer wirklich fallen lassen. Und das Witzige ist, ja, das Karma hat dann zugeschlagen, Rutger Hauers Karriere ging danach runter und Paul Verhoevens Karriere ging danach hoch. Und jetzt stellt euch mal vor, wäre Rutger Hauer einfach nur dankbar und korrekt gewesen und nicht so unverdient ungerecht zu Paul Verhoeven, dann hätte er wahrscheinlich mit ihm all diese amerikanischen Filme auf jeden Fall auch was mitgemacht, gedreht. Aber die beiden haben sich so zerstritten bei Flesh Plus Blood, vor allem wegen Rutger Hauer. Das sagt auch der Drehbuchautor, sein holländischer Co-Drehbuchautor Gerard Soetemann, der alle holländischen Filme gemacht hat mit Paul Verhoeven. Später dann auch Black Book, als er wieder zurückkam. Tolle Filme, also wirklich großartige Filme, dass Rutger Hauer sich unglaublich verhalten hat. Und die haben sich dann wieder vertragen gehabt später, wollten nochmal wieder was zusammen machen. Mittlerweile ist Rutger Hauer leider verstorben. Am Paul Verhoeven lebt noch und da kann man wieder nur mal lernen für Leute, die Schauspieler sind, dann Höhenflüge kriegen. Nicht, dass Regisseure nicht auch Höhenflüge kriegen, aber überlegt mal, wer euch dazu gebracht hat, wer euch in diese Position gebracht hat, wer euch gefördert hat mit einem liebevollen Auge. Und es gibt nichts Besseres als Schauspieler, einen Regisseur zu finden, der an dich glaubt, der dich liebt in einer gewissen Art und Weise, weil das braucht Liebe. Und er hat auch immer gesagt, Paul Verhoeven, das war mein absoluter Lieblingsschauspieler. Ich wollte alle meine Filme mit ihm machen. Und das hat er auch gemacht bis zu diesem Streit und hat ihn groß gemacht. Rutger Hauer wurde besetzt vor allem für seine holländischen Filme Türkische Früchte, Türkisch Delight, Türkischer Honig, Türkische Früchte, Türkisch Delight heißt er auf Englisch, Türkisch Fruit auf Holländisch und Türkischer Honig würde man eigentlich sagen, aber Türkische Früchte heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Und Soldat von Oranien, Soldier of Orange, Katie Tippel, das Mädchen Katie Tippel und in Spatters war da auch noch dabei, nur in Der vierte Mann war da nicht dabei. Aber natürlich auch in Floris, der ersten Ritterserie, die Paul Verhoeven gedreht hat fürs holländische Fernsehen, wo es auch um einen Ritter ging, also auch schon da. Und die war super erfolgreich. Und Paul Verhoeven ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Der gibt immer alles und das sagen auch alle Leute, die bei diesem Film mitgemacht haben. Er ist, sagen, der William Sandell, der Production Designer bei RoboCop sagt, Paul Verhoeven is the real deal, totally dedicated, totally committed Director. Ja, der ist so involviert, der gibt alles, der gibt alles für den Film. Und das ist so, wie man es eigentlich auch machen soll. Du sollst alles geben. Natürlich hat er auch enormes Talent. Genau. Paul Verhoeven hat also nach Ablehnung dann zugestimmt und dann dem Film zugesagt und hat dann die ganzen Elemente, die in dem Film schon waren, versucht noch zu verstärken, diese ganze Jesus-Metapher und hat die noch mit den Autoren besprochen und verstärkt und. Und da haben sich Leute getroffen, das hat einfach so geklickt, ja, mit dem Ed Neumeier, dem Michael Miner, John Davidson, dem Produzenten, Paul Verhoeven, die haben so gut zusammengearbeitet, Produktion, Drehbuch und Regie, das war eine Einheit, ja, und haben dann angefangen, diese ganzen Elemente zu verstärken. Der Film hatte ein Budget von 10 Millionen Dollar, was nicht viel ist, und eigentlich ein Low-Budget-Film ist, wenn man so will, an dem wirklich auch wiederum, auch von Orion wieder keiner geglaubt hat, der aber eigentlich wahrscheinlich einer der besten Filme von Orion ist, die sie je gemacht haben, mit Terminator und solchen Sachen. Dann ging es ans Casting und man hat lange gesucht nach den richtigen Darstellern, weil man musste natürlich jemanden finden, der einerseits in diesen Anzug passt und der eine sehr markante Kinnlinie hat, also so eine ja, also den Kiefer Jawline, sagt man im Amerikanischen, also sehr markantes, sehr markanten Kiefer. Und man war bei der Suche auf Michael Ironside gestoßen, mit dem er dann Total Recall gemacht hat, den sie sehr gut fanden, aber sie haben sich dann am Ende für Peter Weller entschieden, weil er eben einerseits sehr dünn, athletisch war und aber auch diese markante Jawline hatte, die sie brauchten, weil das würde das fast das Einzige sein, was zu sehen wäre von RoboCop. Und man hat dann Peter Weller, den man der vorher vor allem diesen Buckaroo Banzai and the Eighth Dimension gemacht hatte, so ein bisschen kultiger Film, der aber nicht so erfolgreich war. Aber der Peter Weller hat später in einem Interview gesagt, er wollte mit 5 Regisseuren unbedingt zusammenarbeiten. Und einer von diesen 5 Regisseuren war Paul Verhoeven. Und als das Angebot kam, hat er gesagt, ich muss unbedingt mit ihm arbeiten. Das ist das, was ich sage immer. Leute, die das erkennen, wenn du mit guten, großen Regisseuren zusammenarbeitest, dann wirst du strahlen. Selbst in einer kleinen Rolle. Deswegen gebe ich den Tipp immer an Schauspieler. Selbst wenn du eine kleine Rolle bei einem großartigen Regisseur hast, dann wirst du in diesem Film mehr Aufmerksamkeit erlangen als mit einer Hauptrolle in einem schlechten Film. Weil die guten Filme werden immer und immer und immer und immer und immer wieder angeschaut. Und dadurch bleiben selbst die kleinsten Rollen, so wie ich von meinen Lieblingsfilmen, die ich immer mir wieder anschaue, genau weiß, ey, das Gesicht kenne ich aus dem, den kenne ich aus dem. Ich kenne die und wenn sie dann, ne, also man bleibt in Erinnerung. Problem ist, viele denken nicht am Film, viele denken nur an die Größe ihrer Rolle. Und da sieht man mal, wie wichtig das ist zu verstehen. Das Projekt ist wichtig. Wenn du in einem guten Projekt mitmachst, auch mit einer kleineren Funktion, kleineren Rolle, ist es trotzdem für dich besser, als wenn du in einem schlechten Projekt eine große Rolle hast. Was auch noch interessant war, die Dreharbeiten waren dann super schwierig, weil 75% der Zeit ist Peter Weller in diesem Kostüm, wofür er 11 Stunden gebraucht hatte beim ersten Drehtag, um reinzukommen. Nur damit ihr euch vorstellt, es war dann nicht jedes Mal so schlimm, aber beim allerersten Drehtag, weil das Kostüm so spät kam, dauerte das so lange. Die Rolle von dem Officer Ann Lewis wird von Nancy Allen gespielt. Diese Rolle sollte eigentlich, Nancy Allen kennt man vor allem aus Carrie, aus der Brian De Palmas Blowout, auch Carrie war von Brian De Palma, das hatte den Grund, dass Brian De Palma und Nancy Allen zusammen waren, ich glaube verheiratet, auf jeden Fall zusammen und einige Filme zusammen gemacht haben. Und dadurch hat sie natürlich auch viel Aufmerksamkeit erlangt. Und Blowout ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme von De Palma, den ich mir auch noch anschauen würde, den ich auch noch besprechen werde, wo Nancy Allen mitspielt. Nancy Allen war aber nicht die erste Wahl, sondern das war Stephanie Zimbalist. Und wer Stephanie Zimbalist nicht kennt, dem werde ich nur mal sagen, Spionin mit Herz oder Agentin mit Herz, weil sie war eigentlich die erste Wahl. Und, Remington Steele, genau, ich habe es verwechselt, weil die sah so ähnlich aus. Aber Remington Steele hat sie gemacht und Remington Steele war natürlich mit unserem allseits beliebten Pierce Brosnan, da hat sie diese Serie gemacht und sie hatte schon zugesagt, hat dann aber kurzfristig ist sie aus diesem Film rausgegangen. Und ich würde sagen, heute bereut sie es vielleicht, weil der Film halt auch super erfolgreich war und das vielleicht auch ihre Karriere weiter vorangebracht hätte. Und ich hätte sie auch lieber gesehen als Nancy Allen, aber aus welchen Gründen auch immer hat sie kurz vor ein paar Wochen vor dem Start des Projekts ist sie rausgegangen. Und da seht ihr mal, wie das auch in Hollywood immer passieren kann. Viele Independent-Filmer denken, ja, die Schauspieler sagen zu, dann sagen sie ab. Das habe ich auch alles schon erlebt. Und in Hollywood mit Geld hast du das nicht. Aber okay, also weil es gab da wohl irgendwie was mit dem Dreh zu James Bond, warum sie es absagen musste, mit Timothy Dalton. Aber auf jeden Fall hatte sie zugesagt und musste dann absagen. Es wäre interessant gewesen zu sehen, was passiert wäre, wenn sie das gespielt hätte. Ronnie Cox spielt jetzt im ersten Mal in einem Paul Verhoeven-Film, der spielt den Dick Jones, den Senior President of OCP, den bösen Typen, also den, es gibt zwei böse Typen, aber das ist der Top-Bösewicht sozusagen, der Corporate Bad Guy. Und Ronnie Cox war bis dahin nur bekannt als jemand, der sympathische Rollen spielt. Seine berühmtesten Filme kennt jeder sicherlich, Deliverance, beim Sterben ist jeder der Ärzte von, ich glaube, 1972, wo er mit Burt Reynolds zusammen und John Voight, dem Vater von Angelina Jolie, diesen krassen Film dreht, wo vier Städter in die Wildnis fahren, um zu Kanufahrt zu machen und ein bisschen Spaß zu haben und da das absolute Horrorwochenende um ihr Überleben kämpfen, als sie da so mit so Südstaaten-Rednecks zusammentreffen. Toller Film, unbedingt anschauen. Da war Ronnie Cox ganz jung, es war eine seiner ersten großen Rollen, überhaupt eine seiner ersten Rollen. Davor hat er viel Theater gemacht. Und hier wurde er halt neu entdeckt, ja. Und danach hat er dann auch wieder mit Paul Verhoeven zusammengearbeitet in Total Recall. Wir kennen ihn natürlich auch aus Beverly Hills Cop. Da spielt er den berühmten Chef vom Beverly Hills Police Department und da ist er natürlich für uns unvergesslich geblieben. Da spielt er den, wie heißt er dort? Wo steht er? Ah, hier ist er. Andrew Bogomil, genau, Lieutenant Andrew Bogomil. Also man hat ihn dann immer wieder gesehen, aber RoboCop war wirklich ein Film, der ihn nochmal als in einem neuen Facette etablierte. Und wahrscheinlich, weil Paul Verhoeven so total von außen kam, hat er nicht gedacht, wie die Amerikaner und Leute wirklich komplett anders besetzt. Also wirklich super, super toll besetzt. Wir haben aber auch andere, wie gesagt, Kirkwood Smith, der hier noch besonders zu erwähnen ist, der den Clarence Boddicker spielt, den zweiten Bösewicht sozusagen, der die Drecksarbeit macht. Unglaublich gut besetzt in so einer ikonischen Performance mit dieser Heinrich-Himmler-Brille, also Art Heinrich-Himmler-Brille, wo alle gedacht haben, warum besetzt er den so oder macht den so, weil damals, sagt Ed Neumeier, niemand wusste, was für eine Faszination Paul Verhoeven zu den Nazis hatte, im Sinne von, er ist dort aufgewachsen, er ist in den letzten Tagen des besetzten Hollands nur umgeben gewesen und es hat natürlich einen tiefen traumatischen Effekt auf ihn gehabt, unter diesem ganzen Elend und Krieg und Blut und Tod aufzuwachsen. Ich glaube, es ist auch einer der Gründe, warum die Filme von ihm so brutal und so gewalttätig sind. Ja, das ist definitiv posttraumatische Störung, glaube ich, oder ein Trauma, was er da verarbeitet, weil er diese ganze Gewalterfahrung ja auch erlebt hat als Kind und immer gesagt hat, er hat gesehen, wie da Menschen tot an der Seite lagen, als er mit seiner Mutter durch die Stadt ist. Er war 38 geboren, das heißt, er war beim Ende des Krieges 6-7 Jahre alt. Das nimmt ein Kind ganz, ganz tief auf und ich bin ganz sicher, das, was du siehst bei Paul Verhoeven, ist diese traumatische Verarbeitung dieser Gewalterfahrung, die er als Kind gesehen hat, der Zeuge zu sein von Weltkrieg. Die nächste tolle Besetzung ist Miguel Ferrer, der den Bob Morton Charakter spielt, diesen super ehrgeizigen, über Leichen gehenden, wenn man so will, Manager, der eben das RoboCop-Programm aufbaut, im Gegensatz zu Ronnie Cox-Programm, der diesen Ad-209, diese tolle Roboterfigur gemacht hat, die aber leider nicht funktioniert, aber er schon 25 Jahre Vertrag hatte mit dem Militär und es nur noch darum ging, nur noch um Erfolg ging und so weiter und so fort. Der spielt auch eine sehr gute Rolle. Die Gang von Clarence Boddicker hier, da sind auch einige tolle dabei, besonders heraussticht hier Paul McCrane, der diesen Emil spielt, der eben zum Melting Man wird später, als sie versuchen, RoboCop zu töten und er dann in diesen Toxic Waste Ding reinfährt und dann komplett zerschmolzen rauskommt. Der hat auch eine größere, prominente Rolle. Ich habe ihn gerade gesehen in The Offer. Da spielt er von Paramount Plus über das Making-of von Der Pate. Da spielt er einmal eine Rolle, die rechte Hand von einem Typen innerhalb von Gulf and Western, der Company, der Paramount gehörte. Ganz, ganz witzig, dass man da ihn nochmal sieht. Ich bin sicher, dass diese Leute dann auch vor allem wegen diesen Kultklassikern immer wieder Arbeit finden. Wenn du so einen Klassiker hast, wollen viele Leute mit dir dein Leben lang nur noch arbeiten, wegen diesem Klassiker. Blade Runner war dieser Film für Rutger Hauer und ich glaube, jeder, der so ein Fan von dem Film war, hat ihn danach so oft besetzt, weil sie einfach ihn seine Performance, der, wo er auch meiner Meinung nach Harrison Ford aussticht, und Rutger Hauer hatte das, der hatte diese Präsenz, der hatte diese Qualität, you can't take your eyes off him, ja, also er hatte diese absolute Star-Präsenz, dass er, wenn er in der Szene war, eigentlich die Szene gestohlen hat, ja. Genau, das ist das vom Cast. Aber kommen wir zu den Dreharbeiten. Wen hat er dazu? Wer hat diesen Melting Man gemacht? Wer hat den RoboCop, das Kostüm gemacht? Das war none other than the one and only Rob Bottin. Rob Bottin, den wir schon besprochen haben in vielen Dingen, der wirklich viele tolle Filme gemacht hat, wirklich ein Genie ist und war und der sich leider zurückgezogen hat, der hat diese ganzen Special Effects, Make-up Department Effects und so gemacht und das Kostüm von RoboCop gemacht, den Melting Man gemacht, die ganzen Animatronics, die im Film sind, wenn Murphy erschossen wird von der Gang, wo man wirklich sieht, wie der Arm wegfliegt, erst die Hand abgeschossen wird, dann der Arm abgeschossen wird. Und Robotine ist natürlich dieses Genie, was nur aus Hollywood kommen kann, vielleicht, wenn man das so will, der unter Rick Baker gelernt hat und mit 22 oder 21 Jahren das absolute Meisterwerk The Thing geschaffen hat von John Carpenter, wo er diese ganzen krassen Effekte macht. Und der ist hier mit Teil davon und ich finde, er hat hier wieder großartig gearbeitet, aber die haben sich so zerstritten bei dem Film. Die Dreharbeiten waren so anstrengend, dass niemand mehr danach jemals wieder Filme machen wollte. Paul Verhoeven hat gesagt, er will nie wieder danach einen Film machen. John Davidson hat es gesagt, Rob Bottin. Das war so anstrengend, diese Dreharbeiten in Dallas in dieser Hitze und vor allem, weil sie natürlich kreative Differenzen hatten. Rob Bottin hatte das Problem, er hatte immer wieder neue Designs entwickelt und dadurch, dass sich Paul Verhoeven und das Team mit John Davidson und Ed Neumeier nie festlegen konnten, wie denn RoboCop aussehen soll, der sah am Anfang so ein bisschen aus wie Judge Dredd, dann sah er mehr aus wie so eine japanische Comicbook-Superhero, bis sie dann wieder zurückgegangen sind zum Ursprungsdesign, more sleek das hat ihn viel Zeit gekostet, weil er dadurch immer später anfangen konnte und dadurch ist das Kostüm von RoboCop erst am ersten Drehtag ans Set gekommen. Und Rob Bottin ist nicht mal mehr ans Set gegangen. Er hat nicht mal mit Paul Verhoeven gesprochen, weil er so enttäuscht war von dieser Kommunikation. Und Paul Verhoeven gibt auch sich selbst auf jeden Fall große Schuld. Er sagt es auch im Making-of, dass es sein Fehler war oder das vom Creative Team, dass sie da ihm so spät erst Bescheid gegeben haben. Dadurch konnte er das Kostüm erst so spät fertig machen und es sollte eigentlich 2-3 Wochen vor Filmstart ankommen. Aber wie gesagt, es war nicht Bottin. Trotzdem, nachdem der Film so erfolgreich war und so gut ankam, haben sich alle gegenseitig verziehen und haben zusammen Total Recall gemacht, was ich schön finde, was zeigt, was für eine Größe das ist. Aber unter was für einem Druck so ein Film steht. Der Druck, das kann keiner verstehen, der noch nie so ein so auf einem Termin basiertes Projekt gemacht hat. Du hast enormen Druck, wenn du bestimmte Jobs hast, die einfach jeden Tag vor sich hingehen, ohne Termindruck, ist es nicht so krass, wie wenn du weißt, du hast eine Deadline, das Ding kostet jeden Tag richtig viel Geld. Zeit, Druck, Nerven und dann explodiert es irgendwann. Und das ist da bei dem Film immer wieder passiert, unglaublich. Also man musste dann, als das Kostüm eben am ersten Drehtag kam, brauchte Peter Weller 11 Stunden in der Maske, um zum ersten Mal reinzukommen. Nach 11 Stunden hat er festgestellt, dass alles, was er einstudiert hat, mit diesem Kostüm nicht funktioniert, mit diesem Anzug nicht funktioniert, weil er ja nicht proben konnte. Er kam ja erst am ersten Drehtag und hat gebeten, dass wir die Dreharbeiten stoppen und er nochmal üben kann mit seinem Coach Moni Yakin. Das war so ein Pantomime-Mime-Coach, mit dem er die ganzen Bewegungen gemacht hat. Und da mussten sie on-spot und keiner hatte dafür Verständnis. Ja, und das war alles so komisch und clunky und hat nicht funktioniert. Und dadurch mussten sie, weil er hatte ganz smoothe Bewegungen und so. Und es war aber mit diesem Anzug, der so bulky war, konnte er sich gar nicht so bewegen. Also musste er mit diesem Coach nochmal arbeiten. Dann hat man die Produktion gestoppt, 2-3 Tage oder eine Woche. Und dann hat er Verhoeven, Peter Weller und Moni Yakin nochmal zusammen gearbeitet und an seinem Moves gearbeitet, haben das dann alles so umgebaut und diese coolen Moves, die du heute siehst, wie sich RoboCop bewegt, ja, was ja auch ikonisch ist, kam dann erst dadurch, ja, und da siehst, also der Film war gebeutelt mit Problemen, weil du kannst nicht alles vorhersehen beim Film, es ist einfach Alchemie und es entsteht vieles vor Ort und du brauchst auch den Druck vor Ort, damit die Dinge funktionieren. Das ist einer der Gründe, warum South Park bis heute von Vorproduktion auf 6 Days to Air umgestiegen ist. Das heißt, die machen jede Folge South Park 6 Tage, bevor die Folge ausgestrahlt wird. Dadurch sind sie so aktuell, dadurch sind sie so frisch und haben den Druck, den sie brauchen, damit in diesen letzten Minuten, die man vor Ort ist, dann quetscht du noch sozusagen nochmal Dinge aus deinem Kopf heraus, kreative Ideen, auf die du so nicht kommen würdest, wenn du 6 Monate im Voraus schreibst oder so. Das hat eine ganz andere Dynamik und das verstehen viele Büroleute nicht, Redakteure nicht, dass du das nicht, das ist so wie so eine geheime Ingredienz, eine Zutat, die erst dieser Druck und dieser Zeitdruck erzeugt in dir etwas, was nur dann da ist. Ja, das ist nur, wenn die Kamera Action sagt und das Licht an ist und dann alle spielen, dann ist eine ganz andere Attention und Anspannung und irgendwas passiert da, was anders. Und das können Leute nicht verstehen, die denken, das ist wie so eine Maschinenarbeit. Nein, es ist Alchemie. Filme machen ist Alchemie. Das ist eine ganz mystische, komische Kunstform, die ja so eine Aura von, ja, es ist Alchemie. Du kannst es nicht einfach so herstellen. Das ist wie eine Zauberformel. Und deswegen klappt es auch nicht jedes Mal, sondern ganz, ganz selten. Ich würde mal sagen, vielleicht 4-5% aller Filme, die gemacht werden, schaffen das, dass alles zusammen funktioniert. Genau, so viel mal zur Besetzung, den Leuten, die mitgemacht haben. Wir haben Basil Poliduris hier, der den Soundtrack gemacht hat, mit dem er in Flesh Plus Blood gemacht, auch hatte vorher Paul Verhoeven. Und den hat er geliebt, seitdem er Conan gesehen hat. Er war ein großer Fan von Conan. Er mochte diese brutalen Filme, John Milius auch, der den Regie gemacht hat. Wahrscheinlich ein ähnlich denkende Typen, die eben Gewalt mögen, Gewalt gerne in ihren Filmen auch zeigen. Irgendwie war er da schon sehr, sehr angefixt und dadurch haben sie eben zusammengearbeitet. Ich glaube, schon einen Film vorher hat er schon mit ihm zusammengearbeitet und er hatte immer tolle Scores, ja, sei es Jerry Goldsmith später oder Basil Poliduris. Das waren schöne, harmonische, große Scores und die Musik von RoboCop ist wirklich einzigartig, ja, die ist wirklich toll und du merkst einfach durch diese zwei verschiedenen Themen, ja, einmal dieses Menschenthema von RoboCop, wenn diese feinen Streicher kommen und zeigen halt, dass da ein Mensch ist mit einem Herzen und einer Geschichte und einer Familie, das ist wirklich sehr, sehr tragisch und diese Musik ist super gemacht und dann hast du wieder dieses hämmernde Maschinelle, wenn er dann zum Cop wird, also diese Mischung zwischen Herz, Menschlichkeit und dieser extremen Gewalt, das ist, glaube ich, was den Film so einzigartig macht und warum man eben RoboCop so sehr mag und ich muss sagen, das Remake ist komplett gefloppt. Für mich kommt nicht annähernd an den ersten Teil ran. Der zweite Teil, auch ohne Verhoeven, kommt auch nicht daran. Und der dritte, den habe ich, glaube ich, müsste ich mal nochmal anschauen. Ich habe ihn hier in dieser Trilogie-Edition, die ich in Frankreich damals gekauft habe, weil in Deutschland gab es den nur auf dem Index. Das muss man sich auch vorstellen. Der Film war in Deutschland nur auf dem Index. Viele Filme von Paul Verhoeven, Starship Troopers, Total Recall waren alle auf dem Index. Was heißt das? Wenn ein Film auf dem Index ist, so wie auch Terminator 1, war das, und es ist komisch, dass man besonders diese Filme besonders gut findet, weil da ist irgendwas Wahrhaftiges drin, was vielleicht die Menschheit nicht sehen soll. Warum auch immer die Zensoren da so kritisch sind. Es gibt viel schlimmere Dinge heutzutage, finde ich, per Knopfdruck, per Mausklick, überall, aber bestimmte Filme werden zurückgehalten. Und man kann sich mal fragen, warum? Ja, ist es wirklich die Gewalt oder sind es die Messages, die dort sind? Und ich habe immer das Gefühl, sobald es um Selbstjustiz geht, um Dinge selbst in die Hand zu nehmen, das ist ganz gefährlich, wenn das in Filmen gezeigt wird. Da könnten die Menschen ja auf komische Gedanken kommen. Vor allem dann, wenn man sieht, wie oft die die Behörden da versagen und wie viel, das sehen wir ja auch hier, wie viel Dinge passieren in Parallelwelten, wo die Behörden nichts machen und du als Mensch, als Bürger, der rechtschaffen ist und keinen Mist baust und versuchst brav deine Arbeit nachzugehen, deine Familie zu versorgen, wie du da stehst und denkst, was läuft da schief und warum, ja, und wieso. Und das sind Sachen immer, die dann immer, sobald diese Themen in den Filmen mit drin sind oder bestimmte andere Themen, ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Gewalt, kommen die Filme auf den Index. Auf jeden Fall super, super krasser Film, super, super spannender Film. Und Paul Verhoeven hat da eben unglaublich viele tolle Dinge gemacht. Ja, also diese Jesus-Metapher habe ich ja schon angesprochen, dass er RoboCop gemacht hat wie einen amerikanischen Jesus. Du hast die Kreuzigung, die Hinrichtung und dann hast du die Wiederauferstehung, wo er dann wiedergeboren wird und dann eben für Recht und Ordnung sorgt. Und sogar am Ende hast du die Szene, wo er über Wasser läuft. Und das hatte er schon gemacht in Der vierte Mann, in dem holländischen Film mit Jérôme Krabbé, wo dieser Schriftsteller, den der Krabbé da spielt, eben auch eine totale Faszination von Jesus hat und ja fast schon so eine erotische Faszination hat, weil in dem Film ist es ein homosexueller Autor. Und aber das Jesus-Thema zieht sich durch den ganzen Film, Zeichen, die er sieht und dieses religiöse Motiv zieht sich bei Der vierte Mann durch und auch bei Flesh plus Blood hast du auch ständig Symbolism, also die Symbole mit Religion, Jesus, Heiligenschein, die da Rutger Hauer hat, der heilige Martin sozusagen, von dem er dann kommt. Also das ist ganz, ganz viel, aber auch viel Kritik an der Kirche und den Institutionen. Auf jeden Fall, hier hast du den ganzen Film über dieses Jesus-Motiv, was ich damals nie gesehen habe, als ich den Film gesehen habe. Ich habe immer nur Action gesehen und es zeigt, wie Paul Verhoeven in all seinen Filmen immer schafft, noch eine zweite Ebene reinzubringen. Ja? Dass es eben Kritik ist, soziale Kritik ist. Science-Fiction-Filme sind immer Kritik an der Gegenwart, auch wenn sie in der Zukunft spielen. Das sagt immer etwas über unsere Zeit aus, anstatt über die Zukunft oder wo wir uns hinterentwickeln. Und wie er das halt eingearbeitet hat, dieses komplette Jesus-Thema, ist mir nie aufgefallen. Und wenn man es dann sieht, denkt man, wow, das ist wirklich alles da. Aber man sieht es nicht. Und das ist, was ich finde, was Paul Verhoeven so gut kann. Er hat diese mehreren Level und du kannst den Film genießen als Action-Film-Fan, aber du kannst ihn auch genießen, einfach nur, wenn du praktisch die anderen Ebenen siehst und erkennst. Wir machen eine kleine Werbung, bevor wir weiterreden über viele tolle Szenen in dem Film. Ich mache hier mal kurz ein bisschen Werbung zu meinem nächsten Film, Hollywood Türke 2. Hollywood Türke 1 auf Disney Plus kann sich jeder anschauen, auf Amazon, auf iTunes. Würde mich sehr freuen, wenn ihr den mal anschaut, euch mein Feedback gibt, mir ein Feedback gibt oder den Film bewertet. Aber jetzt plane ich Hollywood Türke 2, suche dafür Investoren. Also jeder, der Lust hat, bei einem Film dabei zu sein, soll sich bei mir melden. Ich würde mich freuen, euch dabei zu haben. Hollywood Türke 2 soll dann so ein Romantic, Comedy und Action-Adventure-Mix werden, der in Antalya spielt, mit einer super tollen Geschichte und würde mich sehr freuen, wenn wir da weitere Filminteressierte dabei haben. Ich werde bald Castings starten dazu, in deutschlandweit zu den Schauspielern, aber auch bin auf der Suche nach neuen Teammitgliedern, also crewmäßig, Kamera, Ton, Cutter, Editoren, all diese Sachen. Wenn ihr da Interesse habt, meldet euch bei mir, Beleuchter, Kostüm, Szenenbild, all diese Dinge. Da bin ich auf der Suche nach Kreativen, auch Action, Special Effects, Visual Effects, das will ich auch alles da mit drin haben. Also wenn da Leute da seid, die da Interesse haben, meldet euch. Wir machen eine kleine Werbung dafür und dann sind wir gleich danach wieder zurück und reden über einige der großartigen Szenen von RoboCop. Du magst, was du hörst und du wolltest schon immer bei einem Kinofilm dabei sein, dann melde dich gerne bei mir, um als Investor bei meinem nächsten Kinofilm Hollywood Türke 2 dabei zu sein. Erfahre, was du dabei alles bekommst und wie du Teil von Filmgeschichte sein kannst. Laufe bei der Filmpremiere als VIP-Gast über den roten Teppich mit den Stars und sei Teil eines aufregenden Abenteuers. Hollywood Türke 2. Coming to a theater near you. Don't miss it. Ja, und damit wieder herzlich willkommen zurück. Vielen Dank für eure Geduld. Reden wir über einige der bahnbrechenden Szenen in RoboCop. Also was RoboCop so besonders macht, ist wirklich diese wieder ungebändigte, ungezügelte Kamera. Witzigerweise ist hier der Editor Frank Urioste. Frank Urioste hat hier dafür eine Oscar-Nominierung bekommen. Vollkommen zu Recht. Für mich einer der besten Editoren der Welt. Und der hat eben ja danach Die Hard, den wir auch schon besprochen hatten, gemacht. Und Die Hard hat ja der John McTiernan, der auch einer meiner Lieblingsregisseure ist, der sehr ähnlich ist wie Paul Verhoeven und der auch gesagt hat in dem Audiokommentar, beziehungsweise bei Die Hard eben gesagt hat, er hat Frank Urioste deswegen genommen, weil er ihn in Paul Verhoevens Filmen arbeiten sehen hat und er so ein großer Fan ist von Paul Verhoeven und er gesehen hat, wie bewegt die Kamera ist hier von Paul Verhoeven. Die Kamera übrigens von Joost Vacano, einem seiner zwei Stammkameraleute, gemacht, dem deutschen Kameramann von Das Boot. Wirklich einer seiner besten Mitarbeiter, mit dem er wirklich fast alle seine Filme gemacht hat. Jan de Bont entweder oder eben Joost Vacano und dann als Jan de Bont selber Regisseur wurde seit Speed, hat er dann alle Filme nur noch mit Joost Vacano gemacht, bis der aufgehört hat. Ganz interessant und einen großen Gerichtsprozess gemacht hat gegen Bavaria, die Produktionsfirma von Das Boot, wo es um die Rechte ging und die enormen Gewinne, die die gemacht haben, basierend auf dem Erfolg und seine Arbeit als Kameramann war eine der wichtigsten Teile davon, weil er eben so ein guter Kameramann war, dass er ganz viel innovativ gemacht hat. Aber kommen wir kurz zurück nochmal auf die Leute, mit denen er zusammen gesagt hat, wie gesagt, Frank Urioste, der den Film super geschnitten hat, ihn immer bestärkt hat, auch in der Bewegung, auch John McTiernan bestärkt hat, immer mehr in der Bewegung zu machen, die haben diesen einzigartigen Stil, ich würde sagen, Cameron, McTiernan und Verhoeven, das ist wirklich so ein Dreigestirn, entweder die lieben sich auch gegenseitig, aber die feiern sich auf jeden Fall gegenseitig und die haben alle diese entfesselte, bewegte Kamera, so auch wie ein Brian De Palma, wie ein Martin Scorsese, was ich persönlich auch mag, was total cineastisch ist und was einem Actionfilm eben super gut tut, wenn du eine bewegte Kamera hast, eine dynamische Kamera. Und Frank Urioste, wie gesagt, wurde wegen Paul Verhoevens RoboCop von John McTiernan geheiert und du hast hier diese bewegte Kamera von Joost Vacano, die wirklich großartig ist, ja. Und Joost Vacano habe ich einmal getroffen auf einem Event, wo er einen goldenen Stern bekommen hat in Berlin auf diesem Walk of Fame oder ja, wie der heißt, auf genau. Und da waren wir bei so einem Event, ich bin zu ihm gegangen, habe gesagt, was für ein großer Fan ich bin. Der war total, hatte richtiges Leuchten in den Augen, hat ihn total gefreut. Da hat er schon zu dem Zeitpunkt aufgehört gehabt. Und ich habe ihm gesagt, die Kameraarbeit ist großartig, ja, und woher das kommt und so. Und er meinte halt auch so, er glaubt auch, dass er so ein erfolgreicher Kameramann geworden ist, weil er nie, also er war kein Sohn von irgendjemandem und er war nie auf einer Schule. Er hat sich das alles selber beigebracht. Er war immer sozusagen gleich Operator und oder relativ schnell und war gezwungen, dadurch sehr schnell zu lernen. Und ich finde, das sind die Leute, die ich liebe, sind oft Leute, die so von so kommen. Paul Verhoeven war auch auf keiner Filmhochschule. Joost Vacano war auf keiner Filmhochschule. James Cameron war definitiv auf keiner Filmhochschule, auch wenn er privat quasi das studiert hat, aber er war nie auf einer offiziellen Schule. Und irgendwie mag ich den Style von denen, ja, die haben etwas, ich sage mal Blue-Collar-Taste, ja, so, dass es das einfache Arbeiterpublikum mag und ich fühle mich da sehr verbunden, ja, also ich liebe diese Filme, die haben einen Style, einen Drive, eine kinetische Energie, die ist atemberaubend, ja, und die Filme, auch wenn sie zerrissen werden am Anfang manchmal, werden Jahre später von denselben Kritikern, die sie zerrissen haben, dann gefeiert und gesagt als einer der besten Filme aller Zeiten. Also wir haben wirklich viele krasse, tolle Szenen, wir fangen an, die Kamera, wenn ihr die Kameraarbeit studiert bei dem Film, ist es so großartig, du hast immer wieder lange, ja fast schon Plansequenzen, wo die Kamera ohne zu schneiden immer in Bewegung ist, ja, das ist so schön orchestriert, so schön choreografiert, zusammen von Verhoeven als auch von Vacano, die ja schon wie gesagt mehrere Filme zusammen gemacht haben und ihr müsst euch immer noch mal eins vorstellen, Joost Vacano, der wirklich ein großartiger Filmemacher ist, hat für Das Boot keinen Kamerapreis gewonnen. Ich schaue nochmal sicherheitshalber nach, aber ich bin ziemlich sicher, dass er das nicht bekommen hatte, weil der Film ja nur einen Preis in Deutschland bekommen hat. In Amerika hat er aber eine Oscar-Nominierung bekommen. Und wenn wir ganz kurz mal schauen, dann ist es wirklich bizarr, ja, dass so ein Typ, der so einen Film gemacht hat, der so bahnbrechend ist und vor allem davon lebt, dass die Kamera so gut ist, dass der für seinen Film nicht mal genau, also das war ein großer Erfolg, aber er hatte dafür genau, er wurde nominiert für die beste Kamera in Amerika, für einen Oscar, aber hat in Deutschland Achtung, Leute, festhalten. Denkt an Christoph Waltz, denkt an meine Stories, die ich euch immer wieder erzählt hatte zuvor. Only in Germany hat er keinen Preis bekommen für die beste Kamera. So, und dann sage ich immer, was sagt es euch aus? Was sagt es euch aus über Leute, die weltweit gefeiert werden für Sachen von dem Rest der Welt, vor allem von Hollywood, die wir ja immer versuchen zu schlagen in Deutschland, denken, wir müssen besser sein als die. In Deutschland kriegt er nicht mal einen Preis dafür. Ja, was wahrscheinlich mit Abstand einer der besten Filme war. Und so funktioniert es. Aber wie gesagt, er hat dafür viele tolle weitere Filme gemacht, hat Total Recall mit ihm gemacht, er hat Starship Troopers mit ihm gemacht, Basic Instinct hat nochmal Jan de Bont gemacht und ich glaube Showgirls hat auch noch und Hello Man natürlich hat auch noch Joost Vacano gemacht. Also wirklich großartige Arbeit, großartige Leute, die da zusammengekommen sind, die da zusammengearbeitet haben. Die Special Effects sind atemberaubend. Das, was Rob Bottin da mit seinen Animatronics gebaut hat, wo man sieht, wie die Puppet von Murphy in dieser Einstellung, die übrigens, es gibt einen Director's Cut, der ist uncut, und dann gibt es den Theatrical Release, der sehr stark editiert ist, aber der Director's Cut ist nochmal besser und ich hatte das Glück, den zu finden und habe ihn zum ersten Mal auf der Berlinale damals gesehen, als es eine Retrospektive gab zu Cyborgs und künstlichen Menschen und sowas und da wurde der im Rahmen mit Metropolis und RoboCop wurden all diese Filme gezeigt, da hatte ich die Chance RoboCop in seinem Director's Cut zu sehen und habe zum ersten Mal in meinem Leben, ich kannte den Film ja schon, Szenen gesehen, die ich so nie gesehen habe, die Effekte, die Szenen, die Gewalt, also das war viel, viel krasser als das, was ich gesehen habe. Mir ist dann erst klar geworden, was für eine krass geschnittene Fassung ich gesehen habe in Deutschland. Ja, und das ist wirklich so super. Also was Rob Bottin gemacht hat, diese Szene, wo Clarence Boddicker mit seiner Gang in dieser Stahlmine, in dieser abgelegenen Stahlmine, verlassenen Stahlmine, RoboCop ja töten und dabei ihn wirklich zerschießen und erst die Hand abschießen und dann den Arm abschießen und dann so zerballern, dass er eigentlich nichts mehr ist und er aber irgendwie trotzdem lebt und dann geben sie ihm den Gnadenschuss in den Kopf und du siehst es halt in der Einstellung, die fährt so um den Peter Weller herum und es ist alles eine Puppet Animatronics, aber im Director's Cut siehst du, es ist kein Cut drin, ja. Und dann gibt es den Schuss und du siehst, wie so halt das Gehirn hinten rausfliegt. Zumindest die Schädeldecke. Und das ist zwar super brutal, aber so auch echt irgendwie, dass du wirklich, geschockt bist auch so, ja. Also es ist wirklich so schockierend brutal und das ist ja auch das, was Verhoeven immer sagt, er will zeigen, dass Gewalt brutal ist. Weil wenn man sie runtertont, wie sagt er in vielen anderen Filmen, wo man eben die Leichen gar nicht zeigt und was Schüsse mit einem Menschen machen, wird das verharmlost. Er findet nicht, dass er Gewalt verharmlost, er zeigt, wie brutal und widerwärtig und ekelhaft eigentlich Gewalt ist. Und das ist wirklich so, dass du geschockt bist, ja, also ich glaube, er versucht dieses Trauma, was er hat als Kind, indem er Leichen gesehen hat, als 6-, 7-, 5-jähriger Junge, der mit seiner Mutter durch diese besetzte Stadt fährt, ich glaube, das wollte er zeigen, das hat er sehr gut geschafft. Eine andere großartige Szene ist natürlich die, wo man zum ersten Mal den RoboCop sieht, ja, also nach der OP, wo der RoboCop dann eingeführt und es ist so cool gemacht, das macht man heute gar nicht mehr und das haben die auch, glaube ich, in dem Remake wirklich schlecht gemacht. Rob Bottin hat gesagt, man muss die Figur langsam einführen, damit man sie erst ein bisschen sieht, dann noch ein bisschen mehr und dann erst ganz sieht, damit man die Leute nicht vielleicht gleich lachen, weil die hatten immer Angst, würde das funktionieren, ja. Und da muss man auch gleich nochmal dazu machen, das Sounddesign, was auch Oscar nominiert worden ist, ist großartig, ja, weil nur durch diese ganzen elektrischen Sounds wird das Ganze echt, weil ihr müsst euch ja vorstellen, am Set war das ja alles nicht, da lief einfach nur Peter Weller in diesem Kostüm, a man in a suit ist rumgelaufen und es hatte überhaupt nichts davon, ja, insofern war das richtig, richtig krass, wenn ich mir den heute anschaue, denke ich, das ist das gleiche Niveau wie so ein Star Wars, diese Sounds, die der RoboCop macht, wenn er läuft, wenn er sich bewegt, wenn er seine Waffe dreht, wenn er sie reintut, die Sounds sind so gut, das ist ein so gutes Sounddesign, also ihr merkt, wie viele Gewerke da perfekt Hand in Hand gearbeitet haben, dann Phil Tippett dürfen wir nicht vergessen, Phil Tippett, der die gesamten Stop-Motion-Szenen mit Ed 209 und auch einige mit RoboCop gemacht hat, also dieser Ed 209-Charakter, der eigentlich von diesem Dick Jones eingeführt wird, der aber so ein bisschen so doof und blind ist und gleich die Fehlfunktion hat, als er vorgeführt wird, wo er diesen einen Typen erschießt, den einen Mitarbeiter, obwohl der seine Waffe hat fallen lassen. Und es führt ja dazu, dann aufgrund diesen Fehlers wird ja das RoboCop-Programm von Bob Morton, gespielt von Miguel Ferrer, erst eingeführt. Und Miguel Ferrer leider auch schon mittlerweile verstorben. Diese Figur, dieses Ed-209, ist alles Phil Tippett, der auch in Star Wars 2 diese ganzen Stop-Motion mit den AT-ATs gemacht hat und so. Das ist wirklich auch ein Genie, das muss man wirklich mal sagen. Die hat alle John Davidson gebracht, diese Leute. Und das, was der Ed-209 da macht, was der Phil Tippett da macht, das ist für mich, ja, das ist wie ein eigener Schauspieler. Das ist wie eine Figur, die ist so gut gemacht, dass Phil Tippett, habe ich ja schon mal gesagt, auch bei Chris Wallace, der Gremlins, diese ganzen Gizmos und Gremlins gemacht hat, die müssten eigentlich Royalties bekommen für das Erschaffen einer Figur. Weil die sind ja nicht, als Schauspieler kriegst du ja Royalties und als Urheber von bestimmten Gewerken, Schnitt, Bild, Kostüm, Production Design, glaube ich, die kriegen das alles. Aber du kriegst es nicht, Musiker, also Leute, die Musik gemacht, die kriegen das noch. Aber du kriegst es nicht, glaube ich, als Special Effects, Animatronics, Puppeteer Guy. Und das finde ich eigentlich falsch, weil die kreieren hier eine Art Performance und die Performance ist oft besser als von vielen Schauspielern, wobei in diesem Film wirklich alle gut sind. Und dafür müsste man eigentlich sagen, hey, du kriegst jedes Mal, wenn diese Figur im Film wieder kommt, Royalties für diese Figur. Das ist ja wie ein Schauspieler. Also Ed-209 ist ein Character. Ja, wenn du einen Schauspieler besetzen würdest, der diese Rolle spielt, würde er so und so viel, aber er würde es wahrscheinlich nicht mal so hinkriegen wie Phil Tippett. Das ist ein bisschen wie Ray Harryhausen, der diese ganzen tollen Stop-Motion-Sachen gemacht hatte für diese ganzen Sinbad-Filme, Jason und die Argonauten. Diese Stop-Motion-Animation war, fand ich, besser als das meiste Schauspiel. Und das ist eigentlich sowas wert, dass die, und ich weiß nicht, wie das gehandhabt wird, aber das finde ich ist eigentlich unfair. Und diese Leute müssten Royalties bekommen wie Schauspieler. Jedes Mal, wenn ein Rob Bottin, der auch Teil davon war, der ja so viel an Effekten und so beigetragen hat, die müssten ein Part davon bekommen, aber ich glaube, das bekommen sie nicht und es zeigt, wie ungerecht das System ist und wie ungerecht Leute, die so eine Kontribution, so einen Beitrag zu diesem Meisterwerk gesteuert haben. Also diese Ed-209-Szenen sind so ikonisch, die kennt jeder. Und wie er dann so runterfällt bei der Treppe und dann so zappelt und dann dieses Hand oder wenn dieser Ventilator, als er abgeschossen wird, ganz am Ende von RoboCop nochmal so ins Bild kommt, bevor er umkippt, oder die Treppen runter, das sind, also wie der sich bewegt, das ist so gut gemacht. Ja, da sind so wirklich genial. Ich glaube, ich weiß nicht, gibt es solche Leute noch in Hollywood heute? Die sind ja auch alle weggegangen. Rob Bottin hat Hollywood den Rücken gekehrt, weil er so frustriert war und angewidert war von diesem Business und keiner ihn so gewertschätzt hat. Rick Baker hat es verlassen mittlerweile, hat aber auch das Gleiche gesagt. Phil Tippett, weiß ich nicht, der hat vielleicht genug gearbeitet. Und so viele gute Leute, die man einfach nicht gut behandelt hat, wo auch Executives sind. Und den Stars schiebt man die Kohle in den Hintern ohne Ende. Und ich sagen müsste, es müsste einen Fonds geben, wo diese Leute, die rückblickend ikonische Filme gemacht haben, aus dem jährlich etwas rausbekommen. Ja, ein Phil Tippett, ein Rick Baker, deren Arbeit ist so ein integraler Bestandteil der urheberrechtlichen Schöpfung des Films, dass man sagen müsste, ja, so wie dann Jost Vaccaro ja auch recht bekommen hat. Er hat in einem Prozess, und seitdem gibt es den Bestseller-Paragraphen, wenn deine Leistung in einem Film und der Film performt so krass über und wird zu einem Dauerbrenner, dann gibt es nochmal eine Nachvergütung oder eine Art Royalties, weil eben das so was Besonderes war. Und das ist es, finde ich, bei Phil Tippett, das ist es, finde ich, bei Rob Bottin. Das sind nur zwei von den Leuten, die deren Arbeit, finde ich, glaube ich, nicht genug gewertschätzt. Und es müsste einen Fonds geben von den Studios, wo diese Heroes der Filmmaking-History, der Filmindustry, etwas bekommen, wo sie regelmäßig jedes Jahr was rausbekommen. Ja, es ist eine Schande. Rob Bottin findet man heute nicht mal mehr. Der macht jetzt Immobilien und solche Sachen. Und das ist ein Genie. Wir haben ein Van Gogh, ein Picasso, ein Rembrandt, das ist ein Künstler, der so ikonische Kunst geschaffen hat, die Zeit überdauert und so ein integraler Bestandteil ist. Dieser Filme, ohne diese Leute wären die Filme nicht so gut. Ja, The Thing, Total Recall, RoboCop, klar, er hat später einen Oscar bekommen, glaube ich, in Total Recall dafür, aber er hätte schon für The Thing eigentlich einen Oscar gewinnen müssen. Und ich glaube, sogar Rick Baker hatte in dem Jahr den Oscar gewonnen. Aber eigentlich hätten sie beide einen verdient. Das ist schade, ja. Genau, wir haben Ed-209 von Phil Tippett besprochen, der dieses wunderbare Stop-Motion-Animation gemacht hat mit Rear-End-Projection, wo man halt den Film auf einer Leinwand projiziert ohne dieses Ding und dann muss er das rein animieren und nochmal aufnehmen, die Leinwand und diese Stop-Motion-Animation im Hintergrund und immer so Frame by Frame, weil Stop-Motion ist ja Klick, ein Frame, Klick, noch ein Frame. Das ist für mich Wahnsinn. Ja, ich liebe das, aber ich könnte das nicht, aber das sind wirklich, das ist eine Kunstform, die ist so, du brauchst so viel Geduld und so viel Zeit und ich finde, es sieht toll aus. Ich finde, das sieht besser aus als CGI. Ja, ich finde CGI nicht so gut, weil das, warum nicht? Weil auch hier wieder bei Stop Motion hast du echte Modelle. Es ist nichts im Computer, es ist echt. Und ich glaube bis heute, der Computer, die meisten Animateure schaffen es nicht, diese perspektivischen Verzerrungen, die du hast, wenn du ein echtes Modell hast, die wir gewohnt sind und abkaufen, weil wir sie als echt kennen, in Dreidimensionalität, die kriegst du nicht hin, die kannst du nicht so perfekt animieren, glaube ich. Es sei denn, du heißt James Cameron vielleicht, wie ein CGI-Charakter, weil wenn die Kamera sich bewegt, wenn die Figur sich bewegt, dann verändert sich was in der perspektivischen Wahrnehmung, beziehungsweise ne, so die Größe, die Verzerrung, die sind anders. Ja, gehst du näher an ein Objekt dran, gehst du weiter weg, das verändert sich. Und das kriegst du mit einem Modell halt echt hin, so wie unser Auge das sieht, und mit einem CG nicht so gut, deswegen klickt sofort aus, aber Animatronics, Stop-Motion-Animation, wenn sie gut gemacht ist, finde ich besser und deswegen, ich vermisse das, dieses In-Camera-Effekte, In-Camera-Sachen, finde ich bis heute noch sind die besten auch, ne, so, deswegen reden wir über diese Filme, schaut sie euch an, wer sie noch nicht gesehen hat. Der Film war ein Erfolg, aber er hätte wieder auch jetzt 10-mal erfolgreicher sein können. Warum? Weil eben, Orion wie bei Terminator den gleichen Fehler gemacht hat und nichts ins Marketing gesteckt hat. Die haben gesagt, wenn der Film funktioniert, die haben noch so wirklich diese alte 70er, 60er Jahre Attitüde gehabt, dann funktioniert er halt. Aber das Krasse ist, RoboCop war der Film, das muss man auch nochmal sagen, auf Basis dessen Arnold Schwarzenegger entschieden hat, dass er Total Recall mit Paul Verhoeven macht. Er hat gesagt, er hat irgendwann erzählt in dem Making-of von Total Recall, den Reden besprechen wir auch noch, wo er zu Paul Verhoeven gesehen hat in einem Restaurant und gesagt hat, Paul, I just saw RoboCop, you're just my type of director, we have to make a movie together. Und boom, 2 Wochen später hatte das Drehbuch von Total Recall auf dem Tisch, musste sich innerhalb von 3 Stunden entscheiden, ob er den Film macht oder nicht mit Kuroko und dann reden wir auch noch darüber, das ist ein wundervoller Film. Also den werden wir auch noch besprechen in dieser Mozarts Movie Podcast Reihe, wirklich Meisterwerke der Filmgeschichte, zeitlose Filme, die ich mir immer wieder und wieder anschaue und immer wenn ich frustriert bin von dem Müll, den ich haufenweise sehe, gehe ich zurück und schaue diese Meisterwerke an und fühle mich wohl, weiß, dass die Welt in Ordnung ist und weiß, dass es gute Filme gibt und was gute Filme sind und was der Unterschied ist, ja. Also er hätte viel, viel besser performen können. Er hat hier its opening, the film exceeded expectations by earning 8 million. Also du siehst, keiner hat das erwartet, was ich mir sage, wieso nicht? Weil wenn du den fertigen Film siehst als Studio Executive und nicht erkennst, dass du ein Meisterwerk hast, ein Hit, das ist, was ich an Mike Medavoy und Orion immer kritisiere. Einerseits haben sie diesen Leuten die Chance gegeben, weil mit irgendjemandem mussten sie auch Filme machen und vielleicht waren die besten Leute eben bei den anderen großen Studios, aber sie hatten ein Auge dafür. Und Barbara Boyle kam ja, wie gesagt, auch von New World Pictures, von Roger Corman, so wie Gale and Hurd bei Terminator und hatte vielleicht ein Fable auch dafür, für diese unentdeckten Perlen. Aber sie hätten ihn an sich binden können, sie hätten ihn mehr fördern können und sie hätten vor allem mehr Marketing reinstecken können, dann wäre der Film viel größer geworden. Aber das war sein Durchbruch, der Film war trotzdem erfolgreich, er hätte viel mehr machen können. Wie viel hat er insgesamt gemacht? Okay. Okay, also er hat auf jeden Fall gut verdient. Ich gucke nochmal ganz kurz hier. Wir sehen es mal ganz kurz hier, wie viel er gemacht hat. Box Office, wo steht das immer nochmal? Was mich wundert, ist, dass er nicht in den Top 250 Filmen von IMDb ist. Das finde ich unglaublich. Das ist eine Schande. Das ist wirklich eine Schande, wenn ich mir da anschaue. Ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan von The Dark Knight. Ich glaube, der Film ist deswegen, der ist an dritter Stelle mittlerweile. Ich mag ihn überhaupt nicht, obwohl ich ein Nolan-Fan bin. Ich liebe Inception. Der ist auf Platz 3. Und ich glaube, der große Hype ist vor allem, weil Heath Ledger bei dem Film gestorben ist. Aber dass RoboCop nicht in den Top 250 ist, Leute, da müssen wir was ändern. Geht los, geht auf Amazon, geht auf IMDb und votet den Film hoch. Aber das ist einfach eine Unverschämtheit, dass der Film nicht mehr, also nicht im unter den Top 250 Filmen aller Zeiten ist. So, wo haben wir das? Ich guck mal ganz kurz rein. Box Office ist hier eigentlich hier unten. Da $10 hat John Davidson gesagt, Bruttoertrag in den USA, $53 Millionen. Weltweit wurde nicht wirklich richtig gezählt. Wahrscheinlich hatten sie das damals noch nicht. Auch $53 Millionen. Dieser Film hätte locker über 100 Millionen machen müssen, ja. Und vielleicht hat er es auch weltweit. Und mit Box Office am Home Entertainment Market, also Video und DVD, hat er das sicherlich auch. Aber weit, weit dahinter. Also wenn man sich nur mal anschaut, nochmal hier so ein paar Bilder. Das Plakat ist einfach großartig, ja. Also der Trailer ist großartig. Aber das Plakat ist ein Meisterwerk. Ich liebe das Plakat. Das ist für mich Kunst. Es gibt so eine Plakate nicht mehr. Es gibt so eine Filme nicht mehr, ja. Gehen wir nochmal ganz kurz in die Galerie, vielleicht ein paar tolle Bilder mit dabei, also wirklich großartig hier, Peter Weller, einmal Kurtwood Smith natürlich hier, der Clarence Boddicker spielt, großartig, großartig performt, hier Delta City, The Future Has a Silver Lining, viele tolle Szenen, auch die Explosion in der Tankstelle, die so krass war, dass die Feuerwehr gekommen ist. Da gibt es so ein schönes Ding, wo man sieht, wie Shell dran steht und dann, als es explodiert, steht da nur noch Hell, das S ist weggefallen. Und das wollte Paul Verhoeven auch zeigen. Das sind diese vielen kleinen Dinge, die er reingebaut hat, dass es wirklich die Hölle ist und die Erde ist die Hölle auf Erden geworden. Und man sagt ja, Jesus steht wieder auf und kommt auch am jüngsten Tag und sorgt für Recht und Ordnung. Und diese ganzen Themen hat er eingebaut und man denkt es bei diesem Film gar nicht, aber die sind alle da. Hier die wundervolle Arbeit von Rob Bottin. Wie ihr seht, wie toll er das gemacht hat mit diesen Drähten, mit den Mechaniken, mit den ganzen Metall, was aus seinem Körper kommt. Wahnsinn. Also es ist so ein tolles Design. Peter Weller hier, man sieht seine ganz markante Jawline, man sieht, wie schlank er ist, weil er das auch sein musste. Diese ganzen Sachen, die gab es damals gar nicht so, diese Designs mit den schusssicheren Westen. Das ist aber mittlerweile heute alles so geworden. Der Film hat das wirklich super vorhergesagt, hier mit Nancy Allen in dem Precinct. Und dann natürlich hier als RoboCop. Also unglaublich gut. Und dann natürlich hier Ronnie Cox mit Ad 209, das war dann echtes Prop. MGM hat die Rechte, ich glaube mittlerweile gehören sie Amazon, weil MGM wurde von Amazon aufgekauft. Orion ging ja pleite, dieser ganze Filmlibrary ist dann zu MGM gegangen, also wirklich Wahnsinn. Schaut euch diesen Film an, Leute, genießt es nochmal, wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ein Meisterwerk, ein Regisseur, der ein Meisterregisseur aus Paul Verhoeven gehört und für mich zu den Besten, der Besten, wirklich zu den Top 10 wahrscheinlich weltweit von den Filmen, die ich besonders mag. Wirklich ein toller Film, den ich nicht müde werde anzuschauen, ja. Und er war dann eben auch, mittlerweile gibt es eine Criterion Collection von ihm. Der Film hat wirklich viele tolle Dinge angesprochen. Schaut ihn an, genießt ihn und sagt mir dann am Ende, wie er euch gefallen hat. Ich wünsche euch erstmal alles, alles Gute. Wir sprechen uns nächste Woche wieder, vielleicht wieder mit einem Paul Verhoeven Film, Flesh Plus Blood oder eben Total Recall. Schreibt mir gerne rein, welchen ihr vielleicht lieber hören wollen würdet. Vielleicht machen wir Flesh Plus Blood, den kennen so wenige, den müssen aber noch mehr kennen. Und helft mir gerne bei Hollywood Türke 2. Ich fange jetzt bald an. Im Februar plane ich, wie gesagt, wahrscheinlich eine Casting-Tour für Investoren und Schauspieler und auch Crew durch ganz Deutschland. Wenn ihr Orte habt, wo ihr in Köln, Stuttgart, München, Hamburg, Bremen und so weiter und so fort, wo wir casten können, sagt Bescheid. Wir wollen das alles online stellen und diesen ganzen Prozess mitmachen, damit wir Hollywood Türke 2 in 23 rausbringen. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke für eure Zeit, die ihr mir geschenkt habt und zugehört habt. Teilt es bitte gerne, bewertet es bitte gerne, wenn ihr das gerne hört. Helft diesem Podcast, gebt eine gute Bewertung auf iTunes oder Spotify oder auch auf Amazon. Oder auf YouTube hinterlasst einen Kommentar. Sagt mir, welche Filme ihr gerne mögt, was ihr davon halt. Macht das Ganze ein bisschen sozialer, lasst uns reden darüber. Es ist schön, wenn ihr es hört, aber gebt mir gerne auch Feedback. Ich freue mich, privat oder öffentlich. In diesem Sinne sage ich tschüss, alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Film, wahrscheinlich einem Paul Verhoeven Film. Und schreibt mir gerne, welchen ihr von denen vielleicht zuerst hören wollen würdet. Bis dahin, alles Gute, euer Mozart. Danke für deine Zeit und dass du diese Woche bei Mozarts Movie Podcast dabei warst. Besuch unbedingt meine Webseite mozartunal.com, wo du die Sendung in iTunes, Spotify, YouTube, Instagram oder Facebook oder über RSS abonnieren kannst, damit du keine Sendung mehr verpasst. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, empfehle sie gerne einem Freund oder hinterlass mir eine Bewertung auf iTunes. Schau dir gerne auch meinen Film Hollywood Türke auf Disney+, Amazon oder iTunes an und bewerte ihn auf IMDb, Amazon und Co. Wenn du mehr von meinem Wissen haben willst, stehe ich dir für persönliches Coaching im Bereich Schauspiel, Drehbuch, Regie und Produktion zur Verfügung. Ich gebe dazu auch laufend Online-Workshops. Buch dir gerne ein kostenloses Coaching über meine Webseite mudatunal.com oder schreib mir über Facebook oder Instagram. Schalte auf jeden Fall nächste Woche wieder ein bei Mudats Movie Podcast, Entertainment and More.